Radio 1. Die Literaturagenten. Mit Gesa Ufer und Marion Brasch.
Und wenigstens heute Vormittag eine Arbeitsteilung, wie ich sie wirklich mal in Ordnung fand.
Jetzt.
Ich auf dem Gummiboot auf brandenburgischen Gewässern treibend, du vorm heimischen Rechner den Klagenfurt-Bachmann-Preis anschauen. Also war wohl aber ein rechter Krimi, habe ich mir sagen lassen.
Ja, war so einigermaßen spannend. Darüber werden wir gleich ein bisschen mehr erfahren. Und ein paar Bücher haben wir auch noch in der Sendung, glaube ich, oder?
Mhm.
Lassen Sie sich überraschen und erfrischen. Wir reden jetzt über das hier.
Theresa Preauer.
Ich bin für Gomringer.
Gomringer?
Bleibe bei Theresa Preauer.
Theresa Preauer.
Ich bleibe bei Nora Gomringer.
Nora Gomringer.
Und wir haben eine Bachmann-Preisträgerin 2015, Nora Gomringer.
So klang es nämlich heute Vormittag im fernen österreichischen Klagenfurt bei den Tagen der deutschsprachigen Literatur, kurz Bachmann-Preis genannt. Nora Gomringer ist also die neue Preisträgerin und davor wurde wie jedes Jahr 3 Tage lang um die Wette gelesen. 14 Autoren aus Deutschland, Österreich und der Schweiz haben sich dem Urteil der Jury, die aus 7 Literaturkritikern bestand, gestellt. Marion, und auch deinem Urteil. Denn du hast die Lesung und das ganze Preisprozedere angeschaut wie so ein Krimi, oder?
Ja, naja, also die Lesung habe ich mir jetzt nicht die ganzen drei Tage reingezogen. Ich habe hin und wieder mal in den Livestream geguckt. Manchmal bin ich auch hängen geblieben, wenn es mir gefallen hat. Aber die Preisverleihung heute, die habe ich mir wirklich angeguckt. Die hat es in sich gehabt, ja.
Ja, und wir waren total happy, dass Nora Gomringer gewonnen hat, muss ich ehrlich sagen, weil wir sie ja persönlich kennengelernt haben. Sie war vor kurzer Zeit hier, hat den Preis bekommen. Und sie ist ja eigentlich Lyrikerin, aber beim Bachmann-Preis geht es um Prosa. Was war das für ein Text, den sie da gelesen hat?
Ja, der Text hieß Recherche. Da geht es um eine Schriftstellerin, die für ein neues Buch, ein Mietshaus und seine Bewohner besucht. Also sie recherchiert, um etwas über die Umstände des Todes des 13-jährigen Jungen herauszufinden, der aus dem Fenster dieses Hauses gestürzt ist. Und wir erfahren einerseits, was diese Schriftstellerin, die sie übrigens nach einer real existierenden Schriftstellerin benannt hat, nämlich Nora Bosson. Mhm. Fragt man sich, warum?
Ja,
ich habe dann vermutet, das hat die Jury auch vermutet, dass es vielleicht mit der Namensähnlichkeit
dass die vielleicht immer verwechselt werden.
Aber das hat sich mir auch nicht ganz erschlossen. Ist aber egal, diese Schriftstellerin erlebt, also begleiten wir und wie sie diese Recherche erlebt und denkt und fühlt und andererseits, wie die Bewohner auf ihren Besuch reagieren oder auch eben nicht reagieren. Das ist ein teilweise sehr verstörender Text, weil es geht ja um ein verstörendes Thema, ein sehr ernstes Thema, aber zu Teilen auch ein sehr, sehr komischer Text. Und sie hat ihn wirklich großartig vorgelesen. Sie kommt ja aus der Poetry-Slam-Szene und sie kann das. Sie ist ja auch schauspielerisch sehr begabt. Wir hören mal kurz rein.
Hallo, kommen Sie rein. Wir sind gerade mit dem Mittagessen durch. Jetzt müssen die Jungs Hausaufgaben machen. Übertrittsklasse, Gymnasium. Wir nehmen das alle hier sehr ernst. Ach, schrecklich, was da los war mit dem Jungen. Der war sehr freundlich. Naja, viel war da nicht. Eines Tages kamen die Jungs von draußen rein, sagten, da wäre ein neuer Junge im Haus. Ich sah ihn manchmal vom Fenster aus im Hof stehen und da sitzen und lesen. Der war sehr bei sich, schien mir. Und die Jungs, ihre Jungs, spielten die mit ihm? Ach, ich glaube selten. Das ist hier so. Da gibt es ziemlich feste Grüppchen von Kindern. Sie können sich vielleicht vorstellen, wie das ist. Der Neue ist aufgefallen, weil er so sanftmütig war. Mir kam immer vor wie Ferdinand der Stier aus diesem Zeichentrick. An Blumen schnuppern, während die anderen auf der Weide tollen. Philipp und Thomas sind eher so wilde Jungs. Der Tobias, das war ein Schock. Haben sich ja alle gesagt. Aber vielleicht war es auch besser. Wie bitte? Ach, das ist nicht einfach mit den Jungs, die so anders sind. Die bleiben das ja ein Leben lang. Wollen Sie mir das noch ein bisschen ausführen? Ich glaube, ich verstehe Sie nicht richtig. Naja, schwul. Ich glaube, der Tobias, der mochte Jungs. Und da halten dann schon mal welche ihren Abstand und werden ruppig.
Werden ruppig, ja. Das war also ein Ausschnitt aus dem Preisträgertext von Nora Gomringer. Kannst du eigentlich sagen, wie dieser Jahrgang generell so im Großen und Ganzen war? Also was so die Qualität der Texte betrifft?
Nee, das kann ich nicht so richtig beurteilen, weil ich, wie gesagt, ja nicht die ganze Zeit zugeguckt habe und ich habe mir auch nicht alle Texte angeguckt, ehrlich gesagt. Aber die Jury soll wohl irgendwie ganz zufrieden gewesen sein, war auch sehr lebendig, die Diskussion. Es war auf jeden Fall ein sehr weiblicher Jahrgang. Also es waren ja nur 4 Männer dabei von den insgesamt 14 Teilnehmern. Mhm. Waren nur 4 Männer dabei und auf der Shortlist dann letztlich nur noch einer. Also von
Und dann ganz am Schluss gab es offenbar dieses Stechen. Ne?
Ja.
Also zwischen, haben wir ganz am Anfang gehört, der Österreicherin Theresa Preauer und Nora Gomringer, wahrscheinlich dann doch ziemlich nervenaufreibend gegen Ende, oder?
Ja, also vor allem natürlich für die Autoren. Also, aber so ist das nun mal. Das weiß ja jeder, der beziehungsweise die sich auf diese Geschichte einlässt, dass man vor laufenden Kameras da irgendwie liest.
Voll Nervenkrieg, ja.
Das ist wirklich, das geht an die nervliche Substanz und das im Fernsehen übertragen wird und so. Und Nora Gomringer hat das auch gleich bei der Preisvergabe auf den Punkt gebracht.
Die Preisverleihung ist hart und die Kolleginnen und Kollegen, die da alle sitzen und deren Pulse man fühlt, wenn man so nah an ihnen sitzt, die hoffen und leiden mit und das fühlt man jetzt auch. Und ich danke herzlich für jeden, der es mir gönnt.
Ja, sehr sympathisch.
Nora Gomringer.
Heute hat sie bei den Tagen der deutschsprachigen Literatur den mit 25.000 Euro dotierten Bachmann-Preis bekommen. Gerade haben wir ja so ein bisschen gesprochen über den Krimi, der heute in Klagenfurt stattgefunden hat. Ein ganz anderer Krimi beschäftigt ja gerade die zumindest europäische Bühne, nämlich das Thema Griechenland. Und da gibt's wohl jetzt doch schon die allerersten Prognosen, die so durchgesickert sind. Und zwar scheint es so, als hätten heute die Griechen mit Nein gestimmt. Also beim Referendum haben sich ersten Prognosen zufolge nach die Gegner der Forderungen der internationalen Kreditgeber knapp durchgesetzt. Das geht aus drei Umfragen hervor, die heute gemacht wurden und kurz nach Schließung der Wahllokale in Griechenland veröffentlicht wurden. Wir halten Sie natürlich in den Nachrichten gleich auf dem Laufenden.
Das machen wir, denn Sie sind nach wie vor bei den Literaturagenten.
5 Minuten Ruhm. Der Favorit der Woche.
Andreas Meyer hat sich viel vorgenommen. Eine 11-bändige Erinnerungssaga will er schreiben, die in seiner Heimat der Wetterau spielt. In diesem Landstrich in Hessen lässt er sein alter Ego aufwachsen, schickt es durch die Wirren der Pubertät und Sexualität, durchs Verzweifeln an sich und der Welt, durch Erinnerungen und Gedanken darüber, wer oder was damals wohl gewesen sein könnte. Der Ort heißt der vierte Band der Romanreihe von Andreas Meyer. Und der ist jetzt live auf Radio 1.
Hallo, Herr Meyer. Guten Abend, hallo.
Hallo, ich grüße Sie.
Obwohl diese Saga ja wenigstens bisher in der Wetterau spielt, trifft es ja der Begriff Heimatgeschichte nicht so wirklich. Wie würden Sie es nennen, wenn Sie einen Begriff für diese Saga finden müssten?
Naja, auch der Begriff Saga entstammt eigentlich nur einem Suhrkamp-Vorschautext. Das ist jetzt auch nicht so mein Wort dafür.
Ja.
Es ist eine Erinnerungsgeschichte, ist es eigentlich nicht. Es ist ein Roman, der viel mit dem Erinnerungsmaterial meiner Person selbst zu tun hat, aber der eine völlig andere Person aufs Papier bringt. Es ist eine Menschenentwicklungsgeschichte, das ja, sie hebt an in der Wetterau, aber irgendwann wird er auch die Wetterau auch verlassen und das wird dann auf eine viel größere Bühne kommen mit der Zeit.
Mhm. Ich erinnere mich, ich habe den Roman Klausen vor einigen Jahren als ersten Roman von Ihnen in der Hand gehabt und war dann total überrascht, wie Sie sozusagen jetzt auf diese Idee gekommen sind. Wie und wo ist das passiert? Also wann haben Sie sich sozusagen gelöst von dieser Idee, ich schreibe jetzt einen klassischen Roman, sondern ich gehe jetzt auf diese Erinnerungssuche?
Nach meinem vierten Roman ist mir zum ersten Mal klar geworden, dass ich mich in einem gewissen Produktionsrhythmus befinde, den ich mir vielleicht gar nicht so sehr selbst gewählt habe, sondern der einfach im Betrieb so ist. Und als mir das klar wurde, war der Weg frei zu dem Gedanken, dass ich jetzt vielleicht mal was etwas Größeres mache als so ein Roman wie Klausen, also eine Art von Lebenswerk.
Sie sagen gerade, das ist natürlich nicht 1:1 Ihre Geschichte, das ist dieses alter Ego. Ich habe mich trotzdem gefragt, wie Sie es geschafft haben, sich diese bestimmten Momente so in Erinnerung zu halten, die Sie ja doch wahrscheinlich aus Ihrer eigenen Anschauung kennen. Also ich habe zum Beispiel so ganz, ganz eindrucksvoll gefunden, diese Schilderung dieser ersten Party, die Sie da beschreiben, wie also an einem Geburtstag oder diese Partys überhaupt, die so nach einer ganz bestimmten Choreografie zu laufen scheinen, wie also so eine physikalische Versuchsanordnung, wie die Partygäste planetengleich immer wieder auf neue Umlaufbahnen voneinander angezogen, voneinander abgestoßen werden. Ich habe mich gefragt, haben Sie damals in diesem einschlägigen Alter möglicherweise schon Notizen gemacht zu genau diesen Abläufen oder ist Ihnen das jetzt erst mit Jahren später so in dieser Choreografie auch klar geworden?
Ich habe das alles nie vergessen. Das sind keine Erinnerungen, schon allein deshalb, weil ich es nie vergessen habe, weil es immer ständig präsent war. Es ist das Material, mit dem ich in meinem Leben sowieso immer umgegangen bin, das mich wahrscheinlich auch irgendwie vor 20 Jahren zum Schreiben gebracht hat. Nur hatte ich für all das irgendwie überhaupt gar keine Form. Aber in der Reflexion über mich und was ich so bin und was ich auf der Welt so bin, sind diese Szenen überhaupt nie weggegangen. Die habe ich jetzt nicht eins zu eins aufs Papier gebracht. Die habe ich benutzt. Die sind, das hat teilweise so stattgefunden, teilweise nicht so stattgefunden. Aber es ist nicht so, dass nach einer Lücke von 20 Jahren ich mich plötzlich wieder an irgendwas erinnern würde, sondern diese Geschichten waren immer in meinem Leben. Ich bin jeden Tag damit umgegangen. Das ist für mich nach wie vor Gegenwart.
Mhm. Wir begleiten ja den diesen Menschen, um den es da geht, beim Heranwachsen, und sein Radius vergrößert sich. Das lässt sich ja schon erstmal durch die Bezeichnung klar machen, ne? Das Zimmer, das Haus, die Straße, der Ort, das sind immer Horizonterweiterungen. Trotzdem folgt ja im Prinzip, folgen die Bücher keiner Chronologie, also nicht bewusst eine klare lineare Abfolge der Ereignisse gibt es nicht. Warum verzichten Sie darauf?
Also der Protagonist, der heißt auch Andreas, der wird mit der Zeit schon älter. Das ist so eine grobe Richtlinie, aber die einzelnen Bücher springen ja in der Zeitlinie hin und her. Also auch in dem neuesten Buch ist er ja nicht immer nur 15, manchmal ist er auch 17, manchmal ist er auch 18 und manchmal schreibt er auch aus seiner Gegenwart heraus, dem Jahr 2009. In dem Jahr spielt das ja alles. Ich habe darauf bewusst, ja, deshalb verzichtet, weil ich ja in dem Sinne gar keine klassischen Romane mehr schreibe und es mir allemal lieber ist, wenn ich die Bindungskräfte raumzeitlich in einem Text so aufgehoben habe oder so geschwächt habe, dass ich viel mehr das Ideenspiel vonstatten gehen lassen kann, als dass ich mich irgendwie in einem Raumzeitschema, das einen dann sehr bindet, unterordnen muss. So bin ich freier.
Mhm. Trotzdem, also
man darf nur nicht den Überblick verlieren. Das ist das Allerwichtigste dabei. Und deshalb muss das Ideengerüst in so einem Roman absolut stimmen. Wenn man auf Handlung verzichtet, dann muss das, was der Text diskutiert, absolut stimmen und sich in dieser Stimmigkeit in den Leser und auch in mich als ersten Leser übertragen lassen, sonst geht das total schief.
Mhm. Wenn wir nochmal so auf diese Chronologie eingehen, dann setzt dieser Roman ja doch ungefähr da ein, wo der Ich-Erzähler 15 wird. Und da ist so schön beschrieben, wie alles eben mit so einer Party anfängt, diesem Kindergeburtstag, der den Übergang darstellt, sagen Sie, von einem Kindergeburtstag zu einem nicht mehr Kindergeburtstag. Mhm. Und dann schreiben Sie, zum zweiten Mal in unserem Leben gab es unser Leben zum ersten Mal. Das fand ich eine großartige Beschreibung. Und eigentlich ist das auch so ein bisschen das, worum es hier geht, oder?
Ich denke ja, dass das die Grundidee und das Thema dieses Buchs ist. Ich bei dieser ganzen Sache, die ich gerade mache, also das ganze Projekt heißt Ortsumgehung, ist es schon so, dass ich für jedes Buch immer eine einzelne zentrale Idee finden muss, damit ich dieses Ideengerüst aufbauen kann. Es darf in den Büchern auch nie um zu viel gehen. Und in dem Buch geht es für mich ganz glasklar darum, wie man in diesem Alter zum ersten Mal sowas wie Kindheit ablegt und zum ersten Mal so als was wie ein Personal sein, aber auch im Sinne einfach einer Rolle, die man sich zurechtlegt, bekommt. Das heißt, man erfindet sich auf eine bestimmte Weise neu. Das hat nicht unbedingt was nur mit völlig aufrichtigen Gründen zu tun, sondern das hat auch viel mit Posiererei zu tun, mit unklaren Vorlieben. Und aus all dieser seltsamen Gemengelage wird später irgend so etwas wie das, womit wir dann als erwachsene Person rumlaufen, was wir dann immer für sehr sicher und fixiert halten, aber im Grunde genommen auf sehr viel Schwachsinn basiert, der damals entstanden ist.
Vielleicht noch eine Frage. Die Kapitel haben ja Überschriften aus Zitaten, beziehungsweise sind Zitate aus einem Charlie Chaplin-Song, Springtime. Können Sie uns erklären, warum?
Chaplin kommt in dem Buch zum einen vor, zum anderen ist, denke ich mal, wenn man 15 ist, ist das einfach Chaplin-Zeit. Und viele Leute in meinem Alter damals haben suchtartig nicht nur Chaplin geschaut, sondern irgendwie auch die Welt durch Chaplin zum ersten Mal richtig erfahren gelernt. Auch solche Begriffe wie ethisches Handeln, richtiges Handeln, Falschheit konnte man anhand von Chaplin sehr, sehr gut diskutieren. Und deshalb habe ich ihm sozusagen, dem Großen, ich Kleiner, diese Hommage gemacht, dass ich ein paar Kapitel überschrieben habe mit Zitaten aus diesem wundervollen Lied.
Das war Andreas Meyer. Er hat seine Erinnerungssaga fortgesetzt. Ortsumgehung auf 11 Bände ist sie ausgelegt mit dem Band Orts. Der Ort, genau. Wir haben schon gehört, das geht weiter. Wann kommt der nächste Band? Sie arbeiten wahrscheinlich schon dran, oder?
Ende des Jahres kommt ein Buch raus, das aber in einem anderen Kontext stattfindet. Und ich weiß es nicht. Ich hoffe vielleicht zu Herbst des nächsten Jahres.
Die Kreisstadt, die Stadt, was wird es werden?
Der Kreis.
Ah, ja. Der Kreis.
Okay. Andreas Meyer, vielen Dank. Also erschienen ist dieser Band bei Surkamp, 154 Seiten, kostet 17,95 €. Wir freuen uns sehr auf den Band 5.
Dankeschön.
Tschüss.
Danke. Tschüss. Tschüss. Tschüss.
Nach dem tödlichen Autounfall ihres Mannes findet sich die hochschwangere Lena in einem Albtraum wieder. Kaum hat sie ihre Tochter Emma geboren, wird diese entführt. Und es wird klar, dass der Entführer ein perfides Spiel treibt. Seine klare Forderung an Lena: töte dich selbst oder deine Tochter wird sterben. Doch wo liegt das Motiv? Bald ruhest du auch, heißt dieser einfühlsame und dennoch knallharte neue Thriller von Wiebke Lorenz. Am Dienstag wird sie ihn als eine von drei Autorinnen bei der Crème de la Crime-Lesung in Berlin vorstellen. Jetzt ist Wiebke Lorenz live auf Radio 1.
Hallo. Hallo Wiebke.
Ja, hallo.
Im Mittelpunkt steht also diese Lena, die ist von Beruf Hebamme, eine junge Mutter, eigentlich eine Person, die man nicht ansatzweise mit Gewaltverbrechen in Zusammenhang bringen würde, erstmal so per se. Ohne viel verraten zu wollen, wie kommt denn das Böse in das Leben dieser Frau oder ist das schon zu weit gegangen?
Naja, das Böse in das Leben dieser Frau kommt dadurch, dass es ein relativ großes Familiengeheimnis gibt, von dem sie nichts ahnt. Und deswegen trifft sie das sehr unverhofft und sie wird praktisch von heute auf morgen in einen Albtraum geschubst. Und
man muss ja sagen, ganz viele dieser dann ja teilweise tödlich endenden Komplikationen kommen daher, dass die Protagonisten, selbst wenn sie sich sehr nah sind, wirklich nicht miteinander reden, also sich Dinge verheimlichen. Das ist fast so ein bisschen wie im wirklichen Leben und das scheint dich auch besonders zu interessieren, dieses wirkliche Leben, oder?
Ja, das ist eigentlich bei meinen Büchern immer so, dass ich jetzt der wahnsinnige Serienkiller mit gezackter Klinge hinterm Busch, das ist nicht so meins. Mich interessieren so die täglichen Abgründe und Dinge, die jedem von uns eigentlich passieren können. Und es geht ganz viel um Vertrauen und Misstrauen und eigentlich ja auch um Tragik am Ende, weil es eben eigentlich darum geht, dass viele Dinge passieren, die so nicht sein müssten, wenn Menschen nicht allzu menschlich manchmal wären.
Es gibt da so eine Episode, die selbst hartgesottene Krimileser auf eine harte Probe stellen dürfte, die Sache mit dem Hund.
Ja.
Warum so krass? Was hat diese Stelle für eine Funktion? Vielleicht erzählst du nochmal ganz kurz, um was es da ungefähr geht.
Ja, also es ist so, dass dieser Entführer, der eben das Baby an sich genommen hat, immer schrecklichere Forderungen an Lena stellt, die sie erfüllen muss. Und unter anderem hat sie einen Hund, einen Labrador. Und auch vor dem schreckt der Entführer nicht zurück und fordert eben von Lena etwas. Und diese Szene ist tatsächlich etwas brutal. Die stößt auch einigen auf, wie ich durch E-Mails oder auch Kritiken schon erfahren durfte. Es ist aber tatsächlich so, dass ich zeigen wollte, dass Lena mehr und mehr unter Druck gesetzt wird. Und ich muss ja einen Klimax sozusagen erschaffen. Und es geht ja um was. Es geht um das Leben ihres Babys. Und und es ist eben ein Thriller. Es ist ja keine romantische Komödie. Also wer das bisher gedacht hatte, der vergreift sich bei diesem Buch. Und deswegen war es aus meiner Sicht, aus dramaturgischen Gründen notwendig. Also es war nicht einfach, dass ich da einfach nur so gewalttätig oder brutal sein wollte.
Okay, also war das von vornherein auch so angelegt, wenn du sagst, du wolltest einen Klimax erschaffen, also dieser Hund? Okay, alles klar.
Jetzt ist ja diesmal nach Alles muss verstecken wirklich dein zweiter Thriller erschienen und beide Male gibt es keinen klassischen Ermittler.
Nee.
Warum hast du dich gegen die Figur entschieden?
Also ich persönlich mag selber, also ich lese gerne, ich lese jede Menge Thriller, auch mit Ermittlern. Wenn ich selber schreibe, schreibe ich am liebsten ohne Ermittler, weil ich möchte immer, dass meine Hauptfigur ganz unmittelbar selbst betroffen ist. Und ein Ermittler bleibt ja bis zum gewissen Grad immer außen vor, weil es ja nicht um ihn selbst geht, sondern es geht um einen Fall, den er zu lösen hat. Es sei denn, es wird nun tragischerweise ständig seine eigene Familie irgendwie betroffen. Und eben, ich möchte eben Geschichten erzählen von ganz normalen Menschen, die eben unverhofft in solche Situationen geraten.
Jetzt bist du nicht nur Krimi-Autorin. Gemeinsam mit deiner Schwester schreibst du unter dem Pseudonym Anne Herz noch leichte Frauenromane.
Genau.
Ich habe gelesen, das Hamburger Abendblatt hat den Stil mal als Rosamunde Pilcher für deutsche Großstädterinnen bezeichnet. Aber es steht fest, du bist überaus erfolgreich. Ihr habt zusammen über 2 Millionen Bücher verkauft. Die werden ins Koreanische, ins Hochchinesische übersetzt.
Ja.
Wie gehen diese beiden Standbeine für dich zusammen? Also ist das eine mehr Broterwerb und die Krimis eher Kür? Oder hast du nach besonders harten Zeiten im Leben mal wieder Lust, einen richtigen Thriller zu schreiben? Wie geht das?
Ich sage immer aus Spaß, immer wenn ich ein Buch mit meiner Schwester geschrieben habe, muss ich hinterher jemanden umbringen.
Okay.
aber nee, das ist einfach, ich bin einfach generell, interessieren mich ganz viele Dinge und das sind die beiden Genres, die interessieren mich beide und ich mag es sehr abwechslungsreich, ich langweile mich schnell und das ist für mich, beides einfach wunderbar, es ist wie ein Ausgleich irgendwie. Ich gucke ja auch nicht immer denselben Fernsehfilm oder ich höre auch unterschiedliche Musikstile, also für mich schließt sich das nicht aus.
Mhm. Wir erreichen dich jetzt in Hamburg, du kommst am Dienstag aber nach Berlin,
genau.
Wirst du gemeinsam mit Zoe Beck und Melanie Rabe in der Reihe Crème de la Crime auftreten. Da müssen wir die Frage natürlich stellen, die sich aufdrängt, schreiben weibliche Teilnehmer anders als andere Krimis als Männer oder wie kommt es zu dieser...
Das kann ich nicht so sagen. Vielleicht gibt es eine Tendenz dazu, dass weibliche Autorinnen ein bisschen emotionaler vielleicht sind. Wobei ich sagen muss, zum Beispiel das Buch von Zoe Beck, Schwarzblende, das ist ja eigentlich ein politischer Thriller, der auch sehr hart ist und im Ton ganz tough. Also hingegen Melanie Rabe, auch ein wunderbares Buch, Die Falle, ist sehr literarisch. Also ich würde da keine wirklichen Geschlechtsunterschiede machen, außer dass wir drei natürlich viel, viel besser aussehen als Sebastian Fitzek oder Arno Strobel.
Absolut. Irgendwie weiblicher auf jeden Fall.
Ja, auf alle Fälle weiblicher, ja.
Wiebke Lorenz, Bald ruhest du auch, hat 444 Seiten, kostet 14,99 €. Am Dienstag ist sie, wie gesagt, dann neben Zoe Beck und Melanie Rabe zu Gast in der Buchhandlung Uslar und Rei in der Schönhauser Allee. Bei der Lesung Crème de la Crime, also die französische, genau, englische Variante. Ja. Los geht's 19.30 Uhr und der Eintritt kostet 7 Euro. Vielen Dank, Wiebke.
Ja, ich danke.
Tschüss.
Hörprobe. Das Hörbuch der Woche.
Ja, gibt wohl kaum jemanden, der zu diesen Tönen nicht sofort die Bilder parat hätte. Die Duschszene aus Hitchcocks Horrorklassiker
Psycho
aus dem Jahr 1960. Die literarische Vorlage, die stammt von einem Mann namens Robert Bloch oder Block. Er hatte seinen Roman um die junge Frau, die mit $40,000 aus dem Büro ihres Chefs abhaut, nachts in jenem unheilvollen Motel Station macht, das sie dank seines Besitzers Norman Bates nicht mehr lebend verlassen wird, bereits ein Jahr vor dem Film veröffentlicht. Und von diesem Roman gibt es nun ein Hörbuch, gelesen von Matthias Brandt. Marion, ehrlich gesagt, ich habe von diesem Robert Bloch oder Block noch nie vorher gehört oder gelesen. Warum kennt man diesen Mann nicht so wirklich?
Ja, also mir ging es genauso. Ich hatte auch gar keine Ahnung, wer der Mann war. Es ist ein deutsch-jüdischer Auswanderer im Prinzip. Seine Eltern sind nach Amerika gekommen. Und auch wenn es um Psycho geht, taucht der Name Robert Bloch tatsächlich immer nur so als Fußnote auf, obwohl Hitchcock den Roman mit nur ein paar minimalen Abweichungen komplett wirklich übernommen hat für seinen Film. Und er soll, also dieser Robert Bloch soll tatsächlich bei den Filmrechten auch ziemlich krude übergangen worden sein, weil man hat ihn ja wirklich über den Tisch gezogen, nach allen Regeln der Kunst. Der war schon lange unterwegs vorher als Autor, hatte jede Menge Horror- und Science-Fiction-Stories veröffentlicht und dann eben diesen Roman Psycho, der ganz euphorisch von der New York Times gefeiert wurde, besprochen wurde. Das hat Hitchcock offenbar gelesen und beschlossen, daraus einen Film zu machen. Er schickte dann so Strohmänner vor, die Robert Bloch die Rechte für läppische $9,000 irgendwie abgekauft haben. Davon ging auch noch Kohle an den Verlag und das Finanzamt. Also er bekam dann irgendwie $6,500 irgendwie ausgezahlt für die Filmrechte. Das ist schon bizarr, denn der Film selbst soll ungefähr 14 Millionen Dollar eingespielt haben. Aber immerhin hat der Erfolg von Psycho dann doch dazu beigetragen, dass Robert Bloch später ganz gut im Geschäft war. Er hat dann auch weiter Drehbücher geschrieben und so weiter und so fort.
Du hast gesagt, dass Hitchcock den Roman nur mit minimalen Abweichungen verfilmt hätte. Was waren das für Abweichungen? Was heißt das?
Ja, das heißt zum Beispiel, dass er die Figur des Norman Bates verändert hat. Mhm. Der wird ja im Film von dem überaus gut aussehenden, smarten Anthony Perkins gespielt. Im Roman ist Norman Bates allerdings eher so ein dicklicher, so immer irgendwie schwitzender und unsympathischer, ich meine nichts gegen Brillenträger und schütteres Haar, aber in dem Fall, in der Kopplung, wird ja einfach, ist ja kein sympathischer Mensch und kein Sympathieträger. Aber das ist nicht alles. Ein entscheidendes Detail hat er noch verändert. Obacht.
Dann stellte sie sich unter die Dusche. Das Wasser war heiß und sie musste den Kalthahn etwas aufdrehen. Zuletzt drehte sie beide Hähne, soweit es ging, auf und ließ den warmen Guss auf sich herabprasseln. Der Lärm war ohrenbetäubend und der Raum begann sich mit Dampf zu füllen. Deshalb hörte sie weder die Tür aufgehen noch die Schritte. Und als der Duschvorhang geöffnet wurde, war das Gesicht anfangs durch den Dampf verdeckt. Dann aber sah sie es vor sich, nur ein Gesicht, das durch den Spalt blickte, wie eine Maske mitten in der Luft hängend. Ein Kopftuch verdeckte die Haare, die verglasten Augen hatten einen unmenschlich starren Ausdruck. Aber es war keine Maske, es konnte keine sein. Die Haut war kreideweiß gepudert, auf den Backenknochen saßen zwei hektische Rougeflecken. Es war keine Maske, es war das Gesicht einer verrückten alten Frau. Mary fing an zu schreien, da wurde der Vorhang noch weiter geöffnet und eine Hand mit einem Schlachtmesser tauchte auf. Es war das Messer, das ihr eine Sekunde später den Schrei abschnitt. Und den Kopf.
Oh. Kulla, kulla.
Warte mal, aber das ist dann aber im Film nicht so. Ja. Also ist das wirklich vielleicht so, dass Hitchcock Angst hatte, das so in dem Film darzustellen?
Vielleicht? Ja, ich weiß nicht genau. Also das war ja 1960, als der Film ins Kino kam. Und so ein Schocker war vermutlich noch zu harter Tobak. Also heute sehen wir jeden Tag irgendwie Köpfe rollen in irgendwelchen Filmen. Das war offenbar für das amerikanische Kino noch zu heftig. Aber sonst hält er sich wirklich ganz genau an die Vorlage. Was allerdings im Roman wesentlich stärker zum Tragen kommt, dafür hat der Film ja auch nicht so viel Zeit, ist die gespaltene Persönlichkeit von Norman Bates. Also wir sinken wirklich oder wir steigen in die Tiefen dieser Psyche ab und lernen ihn wirklich kennen. Also dieses gestörte Verhältnis zu seiner Mutter, von der er nach ihrem Tod buchstäblich Besitz ergreift. Er ist ja besessen von ihr und das äußert sich ja darin, dass er dann ihre Klamotten anzieht und denkt, er sei sie, also schizophren. Also in dem Roman bekommen wir gewissermaßen wirklich eine Innenansicht seiner Psyche, seiner Gedanken und seiner Gefühle. Das ist schon sehr beeindruckend.
Und Matthias Brandt ist der liest. Wir hatten ja gerade schon so eine Kostprobe. Der macht das grandios, oder?
Ja, also finde ich auch. Der ist ja auch nach wie vor mit dem Buch unterwegs. Mhm. Also er macht so Programme mit musikalischer Begleitung auf der Bühne und alles, was man darüber hört, das muss auch wirklich ein Erlebnis sein, wirklich toll sein. Aber mit welcher Intensität und Abgründigkeit er gerade diese Figur des Norman Bates liest. Er liest ja auch alle anderen Rollen und gibt ihnen eine ganz eigene Facetten. Also aber wie dieser Norman Bates rüberkommt, da sieht man quasi den Wahnsinn im Blick und auch so dieses zuckende Augenlid, ja, des Wahnsinns, was man so oft, das hat er auch, wenn er zum Beispiel irgendwie böse spielt. So in Filmen, dann hat er das immer, dieses zuckende Augenlid. Und Norman Bates hat gerade das Auto der ermordeten Crane, also wir hören noch so eine Szene, gerade dieses Auto der ermordeten Mary Crane in den Teich gefahren, um es zu versenken. Im Film heißt sie übrigens Marion Crane. Ja? Marion Crane, ja, das findest du schön, das kann ich mir vorstellen. Und jetzt wäre er dabei fast ertrunken und wir steigen nochmal in diese Szene ein und stell dir bitte das zuckende Augenlid vor.
Okay. Niemand konnte ihn retten, niemand konnte ihm helfen. Nirgendwo konnte er sich anklammern, wenn nicht Mutter ihm die Arme reichte. Sie konnte ihn retten, sie war die Einzige. Er wollte nicht ertrinken, er wollte nicht im Schlamm ersticken, er wollte nicht so versinken, wie das junge Luder versunken war. Und nun fiel ihm auch ein, warum sie dort versunken war. Weil sie getötet worden war. Und sie war getötet worden, weil sie schlecht war. Sie hatte sich vor ihm gespreizt, sie hatte ihn absichtlich mit ihrer perversen Nacktheit in Versuchung geführt. Ja, er selbst hatte sie umbringen wollen, als sie das tat, weil Mutter ihn über das Böse und die Wege des Bösen belehrt hatte. Und siehe, du sollst ein Luder nicht am Leben lassen.
Großes Kino für die Ohren.
Hatte Mutter ihn eigentlich beschützt?
Wow. Ja, echt Wahnsinn. Matthias Brandt liest Psycho-Wahnsinn im wahrsten Sinne des Wortes von Robert Bloch, man weiß es nicht. Erschienen ist das entweder als Download oder als MP3-Hörbuch im Audioverlag und die ungekürzte Lesung kostet 19,99 €. Wie lange ist das eigentlich ungefähr?
5 Stunden, glaube ich. Ja, ungefähr 5 Stunden. Ist eben schon ein großer Roman gewesen. Es gibt übrigens eine Fernsehserie, Bates Motel. Ich weiß nicht, ob die dir was sagt.
Ja, nicht so.
Ist jetzt gerade, glaube ich, die dritte Staffel angelaufen. Oder nee, ist gerade zu Ende. Es läuft jetzt seit ein paar Jahren im amerikanischen Kabelfernsehen. Und das ist gewissermaßen die Vorgeschichte dieser Mutter-Sohn-Beziehung. Schon sehr, sehr bizarr. Und ich denke, da kommt ja auch Musik vor. Und da hören wir mal in eine Musik rein, die Rolling Stones, Beast of Burden.
In 2 Stunden und 20 Minuten, Punkt Mitternacht, beginnt der Abverkauf von Happy End. Was klingt wie die Schnäppchenaktion eines Erotik-Discounters, ist der Facebook-Eintrag von Joachim Lottmann zum Erscheinen seines neuen Buches. Darin geht es um den Schriftsteller Johannes Lohmer, glücklich verheiratet und gerade mit einem Literaturpreis bedacht. Es könnte also nicht besser sein. Doch wer glücklich ist, kann nicht mehr schreiben, glaubt er, und schreibt nur noch zum Schein. Übers Leben, übers Schreiben und über den Literaturbetrieb. Ob auch das Lesen des Buches zum Happy End führt, weiß Marion Brasch.
Die kenne ich. Aber dieser Johannes Lohmer, ne, der jetzt da gerade erwähnt wurde, der ist offenbar auch Hauptfigur in anderen Lottmann-Büchern. Was ist das für eine Person?
Ja, das ist tatsächlich, also ich wusste es auch nicht, ich habe noch kein Joachim Lottmann-Buch gelesen. Aber den gab es tatsächlich schon in anderen Büchern. Er ist das alter Ego des Autors, das er stellvertretend durch sein Lottmann-Leben schickt. Und das macht er hier auch wieder. Ich muss allerdings wirklich gestehen, dass ich vorher noch nie was von Lottmann gelesen hatte, wie gesagt. Der ja immer so gern als Vater oder Erfinder der Popliteratur bezeichnet wird. Ich muss gestehen, diese Popliteratursache ist so ziemlich an mir vorbeigegangen. Ich weiß, da bin ich bei dir.
Du bist eine Generation.
Ich war da total, total ignorant, weil mir ist irgendwie dieser Hype darum so auf die Nerven gegangen. Ging es ja irgendwann nicht mehr um die Bücher, sondern hauptsächlich dann um die Autoren, die dann auch so zu Popstars erklärt wurden. Also wie gesagt, ich bin kein Lottmann-Kenner, geschweige denn Experte. Das ist mein erster Lottmann-Roman, wobei Roman ist eigentlich ja auch nicht trifft.
Warum nicht? Also was ist es sonst?
Naja, es ist so eigentlich so eine Art Tatsachenbericht aus dem mehr oder weniger aufregenden Leben von Lottmann, alias Johannes Lohmer.
Der total glücklich verheiratet ist, gerade am Literaturpreis.
Genau, eben. Der hat, und Lottmann hat ja auch vor ein paar Jahren diesen Wolfgang-Köppen-Preis bekommen. Und so sehen, die Regeln sind so, dass man bei diesem Preis muss man seinen Nachfolger, muss man den nächsten Preisträger bestimmen, was natürlich nicht ohne ist. Und ihn, also Lohmer in dem Fall, Johannes Lohmer, in eine fast existenzielle Krise stürzt. Denn das ist ja ein Statement, also die man da benennt. Das ist ja ein Statement, ist nicht nur für denjenigen, der den Preis bekommt, sondern auch für den, der ihn vergibt, ein Statement. Und er entscheidet sich dann für eine Autorin, weil seine Frau gerade deren letzten Roman so toll findet. Er selber liest ja überhaupt nicht gern, das räumt er ein. Er findet Lesen eigentlich total öde, das interessiert ihn alles nicht. Und er muss dann aber dann doch die Laudatio halten für diesen Preis. Mhm. Und er muss dann das Buch dann schon deshalb lesen, um es dann, wie zu erwarten ist, auch blöd zu finden. Also er findet das Buch wirklich blöd. Er versucht dann rückgängig zu machen, diesen Preis, oder diese Frau zu nominieren, aber es ist schon zu spät. Diese Preisträgerin heißt bei ihm übrigens Sarah Rebecca Werkmüller. Findet man auch heraus, wenn man googelt, wer nach ihm den Preis bekommen hat, wer das ist. Das verrate ich jetzt nicht.
Also gut, Joachim Lottmann ist sozusagen Johannes Lohmer und Sarah Rebecca Werkmüller ist das Alias für eine tatsächlich auch reale Person. Ist das dann deswegen so eine Art Schlüsselroman? Also werden da große Dinge aufgedeckt oder schmutzige Wäsche gewaschen oder so?
Ja, schmutzige Wäsche gibt es schon einige. Also es ist eigentlich kein Schlüsselroman. Manchmal ist es einer, also einige Leute in dem Buch haben auch so echte Namen, also ihre echten Namen, wie zum Beispiel Sibylle Berg, die ihn damals übrigens, die Lottmann damals für den Preis nominiert hat. Oder auch Wolfgang Herrndorf zum Beispiel oder Christian Krach und so weiter. Also es tauchen mehrere Echtnamen auf. Andere wiederum hat er Pseudonyme gegeben, wie zum Beispiel Katrin Passig taucht auf als Pseudonym oder Tex Rubinowitz und noch ein paar andere. Also ich habe da jetzt so kein richtiges Prinzip oder System erkannt, wonach er das entschieden hat. Und ehrlich gesagt war es mir auch irgendwann egal, weil dieser Johannes Lohmer, weil es mir nicht so sehr interessiert hat, was dieser Johannes Lohmer über diesen oder jeden Vertreter des Literaturbetriebs so zu sagen hat. Und er hat sehr viel über bestimmte Leute zu sagen.
Ich habe ehrlich gesagt jetzt auch im Hinblick auf unser Gespräch einfach nochmal bei Wiki nachgeschlagen, was diesen Mann so bei Wiki auszeichnet. Und da gibt es sogar dieses Verb, verlottmann, lottmannesk, also als Synonym dafür, Leute madig zu machen, defätistisch zu gehen und so weiter. Also ist das dann auch so, wenn er über bestimmte Leute was zu sagen hat, ist das dann per se madig machen?
Naja, nicht per se. Also er findet durchaus Menschen auch manchmal sympathisch, um sie dann vielleicht dann doch wieder irgendwie irgendwie komisch zu finden? Also Wolfgang Herrndorf verehrt er, wollte ihn eigentlich auch vorschlagen damals für den Preis, aber da kam ihm dann Katrin Passig irgendwie zuvor wegen einer anderen Sache. Egal. Also er plaudert so aus dem Nähkästchen und erzählt Anekdoten aus seinem Schriftstellerleben und da lässt er dann doch den einen oder anderen Kollegen ziemlich schlecht aussehen. Also sogar Sibylle Berg, er mag sie zwar irgendwie, weil sie ihn ja auch damals nominiert hat, aber dann auch wieder nicht, weil sie ihn scheiße behandelt und deshalb ist sie eigentlich auch hassenswert. Naja, und er plaudert dann so vor sich hin und füllt damit Seite um Seite eines Buches, das er ja irgendwann fertig bekommen muss, weil der Verlag eben drängelt. Wir sehen ihm dabei gewissermaßen in Echtzeit zu. Das heißt, wenn er nicht gerade über Kollegen ablästert, philosophiert er dann darüber, was es überhaupt bedeutet zu schreiben und dass große Kunst und Literatur ja immer aus dem Unglück und der Not geboren wird, weshalb er selbst das Gefühl hat, eben nicht mehr schreiben zu können. Weil er ja so glücklich ist, er hat eine liebe Frau, er spricht immer über sie als seine liebe Frau oder Sissi, ja, Elisabeth heißt sie in dem Buch, deren Schönheit er nicht müde wird zu preisen und so fort. Also er ist sehr erfolgreich, er verdient gut, also eigentlich schlechte Voraussetzungen zum Schreiben, wenn man ihm glaubt. Deshalb erwägt er dann irgendwann auch eine besonders schäbige Wohnung anzumieten, um wenigstens äußerlich das Gefühl zu haben, arm dran zu sein. Soweit ist es dann auch schon. Und wenn ihm dann gar nichts mehr einfällt, was er erzählen kann, dann druckt er eben irgendwelche Kolumnen ab, die er auch schon mal veröffentlicht hat, also die man irgendwo auch nachlesen kann, die er mal geschrieben hat. Oder eben die Laudatio für den Köppenpreis oder auch die Dankesrede wiederum. Also er füllt Seiten.
Jetzt ist, wenn ich das richtig beobachtet habe, dieses Buch ja aber doch fast durchweg sehr, sehr positiv besprochen worden. Dir scheint es aber nicht so ganz besonders gut gefallen zu haben.
Naja, also ich, wie gesagt, mich interessiert es nicht, wo irgendwie Schriftsteller Urlaub machen und Ferien machen und so. Und er räumt das ja irgendwann auch ein. Er sagt, er macht öffentlich, worüber andere Leute nur hinterm Rücken immer reden. Also er sieht sich sozusagen, er macht das alles öffentlich. Mich interessiert es aber nicht. Also für mich hat sich das angefühlt wie so eine einzige große Klatschkolumne und ich will sowas einfach nicht lesen. Es ist irgendwie so, aber das ist Geschmackssache. Also klar, wenn er bestimmte Mechanismen oder auch die Heuchelei innerhalb des Literaturbetriebs vorführt, liest sich das ganz amüsant und provokant. Aber wie gesagt, mich hat das nicht interessiert. Manchmal habe ich auch so ein bisschen immer die Absicht dahinter gespürt und gedacht, hinter diesem auf Krawall gebürstet sein, da steckt auch Kalkül.
Also das aber ist, man könnte natürlich auch argumentieren, Mensch, das ist doch vielleicht so ein bisschen in der Tradition eines Thomas Bernhard, also auch wirklich so bis ins Detail auch reale Personen madig machen und so weiter.
Ja, das ist übrigens interessant, weil du Thomas Bernhard ansprichst. Er versucht dann eben auch irgendwann, also er sagt, er kann ja eigentlich nicht so, ist kein hochliterarischer Schriftsteller und so und er will dann auch so versuchen zu schreiben wie Thomas Bernhard und so. Also er ist ja auch so in der Tradition, sieht er sich ja auch so. Aber ja, für mich war das dann irgendwann, ja, Thilo Sarrazin, den findet er rührend und so. Und er setzt die DDR in Anführungsstriche und so. Okay. Ich denke, okay, also wie die Bild-Zeitung das früher gemacht hat, das mag ein Spaß für ihn sein. Aber ich habe mich gefragt, ja und, was soll ich? Was ich allerdings wirklich toll fand und was mir Spaß gemacht hat, war, wenn er so über seine Reisen durch Italien geschrieben hat. Also so Amalfi oder so. Das fand ich, also er kann toll Reisebeschreibungen schreiben. Also wenn er mal ein Reisebuch schreibt, das kaufe ich dann auf jeden Fall.
Immerhin. Happy End von Joachim Lottmann. Das Buch ist bei Hafmann und Tolke mit erschienen, hat 352 Seiten, kostet 19,95 €.
Ausgesetzt. Bücher, die gefunden werden wollen.
Ja, und wir haben in dieser Woche wieder 20 Exemplare eines Buches in Berlin und Brandenburg verstreut, ausgelegt, versteckt, an strategisch günstigen Orten mit möglichst großen Chancen ausgelegt von einem geneigten Bücherfreund oder einer Bücherfreundin gefunden zu werden und mit nach Hause genommen zu werden. Und eins der Bücher, glaube ich, hatte besonders viel Glück. Und wir hatten auch Glück, denn in der Leitung begrüßen wir jetzt Uta.
Uta, hallo Uta.
Ja, hallo.
Jetzt erstmal ganz Parole. Die Parole, ist ja klar.
Oh, Eiersalat ohne Eier.
Eiersalat ohne Eier. Also vielleicht müssen wir erklären, was das für ein Buch ist, oder?
Ja, wir müssen vielleicht auch erstmal erklären, dass unsere Kollegin Karin Hinkfurt sich immer diese Parolen überlegt und auch immer am erfolgreichsten ist, wenn es darum geht, die Bücher dahin auszusetzen, wo sie gefunden werden.
Wo
war das in diesem Fall?
Wo ich das Buch gefunden habe? In Steglitz. An einem Bankautomaten.
Aha.
In der Schlossstraße.
Erstaunlicherweise wohnt die Kollegin Hinkfurt nämlich da auch. So ganz in der Nähe. Aber egal. Also genau, dieses Buch, um das es sich handelt, das ist eine ausgesprochen schöne Sammlung aus der Abteilung Unfreiwilliger Humor. Also es geht da um ja besonders lustige Schilder oder Zettel, um besonders groteske Namenskombinationen. Die sind ja immer gut, läuft immer. Also zum Beispiel der Zahnarzt Dr. Karius oder die Chirurgie Hackstock hat mir gut gefallen. Oder die Delikatessenfirma Rotz, der Allianzvertreter Peter Wucher, klar, oder das Bestattungshaus namens Schade, beziehungsweise eins hieß auch Freudensprung. Uta, hast du noch was in Erinnerung, was dir da in diesem Buch, so an diesen Bildern gefallen hat?
Ja, dann bleiben wir gleich beim Gesundheitswesen, und zwar Notaufnahme, Termine nach Vereinbarung.
Ja, ja.
Das ist auch nicht schlecht, ja. Man fragt sich, ja.
Der Titel allein ist auch schon sehr lustig.
Beerdigung, ne? von Herrn Krodinger im Biergarten, danke.
Genau.
Ein Schild, ja genau.
Man fragt sich natürlich, woher kommen diese Massen von völlig aberwitzigen, irren, unfreiwillig komischen Schildern? Und die Antwort ist leicht. Also Martin Sonneborn ist Herausgeber gemeinsam mit Georg Behrendt. Und die sind eben beide Satiriker. Die sind beide in dieser Partei, Die Partei. Und sind eben auch beide tätig bei der Satire-Rubrik Spam bei Spiegel Online. Und da kriegen die natürlich tausende von Leserzuschriften. Also da schicken Leute wirklich ihre Fundstücke hin oder die Freunde und Verwandte gefunden haben. Also das ist so ein bisschen ein klassisches Schwarmintelligenzphänomen, dass sich bei den beiden sozusagen alles sammelt. Was lesen Sie denn sonst gerne so, Uta?
Ach, was lese ich sonst so? Historische Bücher? Oder auch Fantasy?
Okay.
Oder Konsalik.
Oh, tatsächlich. Ja, was ist eigentlich? Konsalik ist ein bisschen
aus der querbeet.
Ja, ja. Ist eigentlich nicht bisschen, mehr so richtig.
Nee,
nicht mehr so
bin
richtig
jetzt in. Nicht auf eins fest.
Okay. Aha. Ja, aber dann hoffen wir mal ganz, ganz schwer, dass Ihnen aus unserem Buchpaket was gefällt. Da können wir ja dann vielleicht noch was dazulegen, was so in Richtung Fantasy oder so geht. Ansonsten haben Sie auf jeden Fall gewonnen, eben dieses Buch, was bei uns das Buch der Woche ist, Andreas Meyer, Der Ort. Dann Psycho von Matthias Brandt. Das
gelesen.
Ist da braucht man gute Nerven.
Naja, manchmal habe ich die. Ich arbeite in Seniorenheim.
Ach so, okay, ja dann. Gut. Und Wiebke Lorenz könnte Ihnen auch gefallen, bald ruhest du auch. Außerdem gibt es noch ein Buch, das besprechen wir gleich noch, Simon Henselman. Aber ich würde sagen, jetzt erstmal ganz, ganz viel Spaß und noch einen schönen Lesesommer.
Ja, tschüss Uta, ja, schönen
danke
Sommer.
Schön.
Ja, tschüss.
Vielen Dank.
Die Literaturagenten. Autoren sind auch nur Leser.
Eigentlich möchte Frau Blum den Milchmann kennenlernen. Mit diesem wunderschönen Band voller Kurz- und Kürzestgeschichten wurde der Schweizer Schriftsteller Peter Bixel in den 60er Jahren schlagartig berühmt. Den Beruf des Grundschullehrers hatte er schnell aufgeben können, um dann eine Art Lehrmeister für ein ganzes Land zu werden. Bixel bekam den Literaturpreis der Gruppe 47, schrieb Kindergeschichten und Kolumnen und immer wieder kleine, melancholisch heitere Geschichten, wie sie auch in dem Band Zur Stadt Paris erschienen sind. Den hat der Berliner Schriftsteller Gregor Sander gelesen und stellt ihn vor. Jetzt live bei den Literaturagenten auf Radio 1.
Hallo Gregor.
Hallo.
Zur Stadt Paris heißt dieses kleine Bändchen. Und da dachte ich sofort, klar, ist irgendwie Reiseführer Paris im weitesten Sinne. Dann habe ich so ein bisschen in den Klappentext gelesen, da stand, also eine Referenz an die kleine Form. Es ginge um Flânerie, da dachte ich sofort, klar, Knickknack, Walter Benjamin, Passagenwerk, klarer Fall. Aber damit hat es ja überhaupt nichts zu tun. Wie kommt dieser Titel zustande?
Ins Abseits gelaufen. Ja, das hat damit überhaupt nichts zu tun, hat überhaupt nichts mit Paris zu tun. Das Schöne an Peter Bixel ist, dass der so kurz ist, dass man ihn vorlesen kann. Die ganze Geschichte, und zwar mache ich das jetzt, und zwar die zur Stadt Paris, die Titelgeschichte. In Langnau im Emmental gab es ein Warenhaus, das hieß Zur Stadt Paris, ob das eine Geschichte ist.
Okay.
Sehr schön, ja. Der Peter Bixel, warum ich den so mag und warum ich immer wieder besonders auf dieses Buch zurückkomme, ist, der lässt so schön weg. Der erzählt eigentlich gar keine Geschichten oder oft nicht, sondern aber der hat es irgendwie so drauf in meinem Kopf und ich glaube nicht nur in meinem, sondern in den seiner Leser und seiner Fans, genau die richtigen Punkte zu berühren und so wie Dominosteine umkippen zu lassen, dass danach ganze Romane entstehen nach drei solchen Zeilen. Denn natürlich ist das eine Geschichte, wenn es da im Emmental ein Warenhaus auch noch gab, nicht mal gibt, sondern gab, das zur Stadt Paris hieß. Und diese Geschichte läuft dann aber in meinem Kopf ab und das ist das, was mir an ihm besonders gefällt.
Ich finde das ganz interessant, was du sagst, also eben wirklich, dass es so ins Offene geht, ne? Also dass man dann im Prinzip sich weiter damit beschäftigen kann, was er denn weiter erzählen könnte. Also ich habe mich so beim Lesen ein bisschen an die grotesken Miniaturen von Daniel Chams zum Beispiel erinnert gefühlt. Der hat ja auch diese Tragikomik und diese offenen Enden, also ganz toll.
Ja.
Wie hast du den eigentlich überhaupt für dich entdeckt?
Ich habe, wenn ich ehrlich bin, kannte ich den gar nicht. Also irgendwann in den 90er Jahren lag der bei einer Freundin in der Küche Und ich habe so gewartet und dann habe ich das Buch genommen und habe daran rumgeblättert. Und dann kam ich nicht mehr los, wie das immer ist. Das ist ja so eine sehr schöne Art, einen Autor kennenzulernen. Nun ist Bixel aber auch kurz genug, muss man sagen. Also ich hatte, auch in kurzer Zeit konnte ich da reinlesen und in die Welt mich reinfinden. Im Gegensatz zu Krams würde ich sagen, ist Bixel immer noch mehr so auf dem Boden. Ne? Also der ist sehr real und sehr, sehr, auch immer ein politischer Autor immer gewesen. Mischt sich bis heute auch in die Politik in der Schweiz ein und hat so seinen Standpunkt. Das ist auch was ich ja sehr an ihm schätze.
Apropos Ähnlichkeiten, mir fiel da ja eine ganz andere Ähnlichkeit ein. Ich hatte den auch ewig nicht mehr gelesen und ich habe ja zwischendurch deine Bücher mal gelesen und dann diese wieder und dann dachte ich, verdammt, also der Ton ähnelt sich schon auch. Also dieses komische, lakonische, dieses heiter, traurig, melancholische, irgendwie was Weglassende. Mhm. Also gibt es da so eine gewisse Seelenverwandtschaft?
Das wäre natürlich eine hohe Ehre. Da wäre ich wirklich sehr stolz, wenn das so wäre. Aber das kann ich, glaube ich, nicht so richtig sagen. Aber er ist mir total nah. Also es gibt eine meiner Lieblingsgeschichten, Blätter, 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 die ich auch nochmal vorlesen kann. Die ist so kurz. Also ich würde mal sagen, da gibt es Autoren, da habe ich Romane, 600 Seiten gelesen, die sind nicht mal in die Nähe davon gekommen. Liebe. Sie hatte jahrelang einen Selbstmörder über Wasser gehalten. Nun ließen ihre Kräfte nach und sie setzte sich und hielt sich die Ohren zu. So, da weiß man alles. Und da habe ich mal auf einem Kongress, wo es um das Nichts oder das Unsagbare in der Literatur ging, diese Geschichte für mich fortgesponnen. Also was das für eine Frau ist, was das für ein Mann ist, wie die zusammen leben. Ob er zu viel trinkt, wie oft sie schon abgehauen ist, was die Freundin von ihr über ihn sagen. Und so, und das geht alles ganz schnell. Und man hat das alles, also ich hatte ratzfatz anderthalb Seiten, die Geschichte sind 3 Zeilen. Das heißt, ich war so viel schneller, so viel länger als er und trotzdem ist es seine Geschichte und nicht meine.
Ja. Also was das Personal betrifft, das ist ja sowieso ganz interessant. Es reicht vom Eskimo, der sich in einen Transsexuellen verliebt, eben diese Frau, ja, die den, ja, genau, und bis zu Bixels eigener Enkelin. Gibt es denn sowas wie einen roten Faden, irgendetwas, was diese Figuren miteinander verbindet oder was sie gemeinsam haben oder so?
Ich möchte sagen, ja, aber einen unsichtbaren. Also ich kann ihn nicht richtig benennen, aber ich bin mir sicher, dass es einen gibt. Aber das ist, glaube ich, auch ein Punkt, warum ich ihn immer wieder so gerne lese, um vielleicht diesen roten Faden irgendwann mal zu finden. Und ja, es ist immer wieder ein großes Vergnügen. Ich habe ihn auch für heute nochmal wieder neu gelesen, ich weiß nicht, zum x-ten Mal. Und trotzdem finde ich dann immer wieder neue Punkte, wo ich sagen muss, Wahnsinn. Und das, er hat es zum Beispiel mit dem Weglassen in einer Geschichte, die heißt der 24. Dezember. Das sind so 4 Geschichten von Männern, was die so am 24. Dezember machen. Und ich glaube, 2 davon heißen Hans und Otto. Und die sitzen in einer Kneipe in Solothurn, glaube ich, und trinken und quatschen so, verspäten sich, kommen zu spät zu ihren Frauen. Und dann gibt's noch jemanden, der seine Mieter besucht, jemand, der seine Knarre putzt, alles so Sachen. Und das wechselt immer so hin und her, immer so 10 Zeilen, 10 Zeilen, 10 Zeilen. Und dann kommt da irgendwann, kommen wieder Hans und Otto dran und dann sagt er wirklich nur noch diese beiden Namen, Punkt. Und das Verrückte ist, obwohl ich diese Leute überhaupt nicht kenne, obwohl ich auch nicht viel über sie weiß, ich sitze mit ihnen in Solothurn in der Kneipe, obwohl ich da noch nie war und weiß alles über die, obwohl da nichts weiter steht als ihre Namen und ein Und.
Du hast ja vorhin gesagt, er ist schon auch ein politischer Autor, aber, und er war ja auch immer ganz eng mit Max Frisch zum Beispiel befreundet, aber Max Frisch war ja im Grunde noch weit politischer und hat sich viel weiter aus dem Fenster gehängt. Ich glaube, Peter Bixel ist schon jemand, der immer so eine gesunde Skepsis gegenüber Ideologien pflegt.
Total,
und trotzdem lieben ihn die Schweizer oder gerade deshalb?
Ich glaube auch. Und er lehnt sich eben nicht aus dem Fenster. Er stützt sich, glaube ich, auf den Tisch, auch gerne auf den Kneipentisch und redet so mit den normalen Leuten. Es kommen sehr viel es ist ja auch ein Klischee, die einfachen Leute hin und her. Eigentlich was ich überhaupt nicht mag. Aber bei Bixel stimmt das total. Also der guckt den Leuten wirklich aufs Maul und kann dadurch auch sehr schön in verschiedenen Sprachen reden und sehr schön verschiedene Menschen sprechen lassen mit seinen kurzen, kleinen Geschichten. Ich möchte auch noch, ich habe den Film zum Buch auch noch mitgebracht, weil für Bixel-Fans ist das wirklich ein Ding. Es gibt das Zimmer 202, da hat der Schweizer Regisseur Erik Bergkraut, hat dann vor ein paar Jahren erst die wunderbare Idee gehabt, Peter Bixel einfach mal nach Paris zu bringen. Weil dieses spielt ja im Emmental, es ist ja nur das Warenhaus, das so zur Stadt Paris heißt. Und er hat sich, glaube ich, vorgestellt, ich fahre den Bixel nach Paris und dann soll der da durch Paris laufen. Und das soll alles ganz großartig sein. Der Film ist toll. Der ist wirklich ganz, ganz toll. Aber was passiert ist, Peter Bixel steigt am Gare Est aus, am Ostbahnhof in Paris, geht ins Zimmer 202 des gleichnamigen Hotels und
bleibt dort.
Geht also maximal mal raus auf den Bahnhof, schlurft so über den Bahnhof, geht in die nächste Kneipe, trinkt ein Glas Rotwein, quatscht mit den der Frau hinter der Bar und bewegt sich eigentlich, bis auf eine kleine Ausnahme, die ich jetzt nicht verraten will, dann tatsächlich noch mal nach Paris. Aber im Wesentlichen schnürt er nur so um den Ostbahnhof herum und man erfährt aber trotzdem wahnsinnig viel über ihn und auch über die Stadt.
Gregor Sander über seine Liebe zu Peter Bixel und Peter Bixels Geschichtenband zur Stadt Paris. Die erste Auflage ist bereits 1993 erschienen, habe ich nachgeguckt. 118 Seiten kosten jetzt inzwischen so um die 7 Euro. Tausend Dank, dass du da warst.
Danke.
Sehr gern. Ich danke auch.
Willkommen in der WG von Mac und Mock. Sie, eine Hexe von depressivem Gemüt. Er, ein Kater, der auch nicht viel Spaß am Leben hat. Also hängen die beiden zu Hause ab, langweilen sich und nehmen Drogen. Oder sie schikanieren Eule. Der ist der dritte im Bunde und der einzige, der einen festen Job hat. Das ist das Personal, mit dem der australische Comiczeichner Simon Hanselman seine schrägen Geschichten erzählt. Hexe Total heißen sie in der deutschen Übersetzung. Zwei Bände sind gerade erschienen und Marion Brasch hat mit Simon Hanselman gesprochen.
Eine Hexe, ein Kater und eine Eule klingt erstmal nach dem klassischen Kinderbuchpersonal, also auf jeden Fall sehr niedlich.
Ja, das stimmt. Und du hast damit auch den Nagel auf den Kopf getroffen, Gesa, denn es Danke. Gibt in der Tat ein englisches Kinderbuch. Danke. Das heißt auch Mac und Mock und da geht's auch um eine Hexe und ihren Kater und die Abenteuer, die die beiden miteinander erleben. Aber es ist eben ein Kinderbuch, das ist zwar sehr britisch, also mitunter auch subtil, das Kinderbuch, aber eben dann doch eher mit Tendenz zu niedlich. Aber mit der Namensverwandtschaft und den Äußerlichkeiten haben sich dann auch schon die Parallelen. Also ich habe Simon Hanselman dann auch gefragt, inwiefern das Kinderbuch Inspiration war für seine Comics und er sagt ja Folgendes.
People think it's based on the Helen Nickel, Jan Pienkowski children's books, but it's not really based on it. It just, there's some similarities. I was drawing a lot of witches and cats in 2008 and then I just sort of nicknamed them Meg and Mog, just sort of little pet names for them. And then it just took on a life of its own and I wish I had called them different names. I really do.
Ja, also die Leute denken immer tatsächlich, sein Comic basiere auf diesem englischen Kinderbuch. Aber es basiere eigentlich nicht wirklich darauf. Es gebe lediglich ein paar Ähnlichkeiten. Er habe vor ein paar Jahren angefangen, Hexen und Katzen zu zeichnen und sie eben Meg und Mock genannt. Dann haben die aber so ein Eigenleben bekommen und er wünschte sich heute, er hätte ihnen andere Namen gegeben. Naja, und die beiden, also diese Katze und die Hexe, leben zusammen in der WG zusammen mit Eule, einer sprechenden männlichen Riesen. Eule, wie gesagt, Owl, das englische Wort. Simon Hanselman hat diese WG auch aufgemalt. Es gibt da ein Wohnzimmer, es gibt Eules Zimmer, es gibt ein verwahrlostes Gästezimmer und Mac und Mocks Umkippzone. Und das ist dann tatsächlich ein Raum, von dem sie reichlich auch Gebrauch machen.
Ich erinnere das sofort so ein bisschen an Marc-Uwe Kling und seine WG mit seinem anarchistischen Känguru. Also es ist so eine durchgeknallte Kiffergemeinschaft, aber die hier scheinen ja ausgesprochen mies drauf zu sein. Was sind das für Charaktere?
Warum sie so drauf sind, erfährt man eigentlich nicht aus den Geschichten. Dem wird psychologisch auch nicht auf den Grund gegangen, ist auch nicht Sinn der Übung. Das muss man auch nicht unbedingt wissen. Aber man ahnt natürlich, dass diese Charaktere durchaus auch Gemeinsamkeiten mit ihrem Schöpfer haben, mit Simon Hanselman. Und das hat er auch bestätigt.
Oh, definitely. All the characters are different parts of my personality.
Er sagt also tatsächlich, alle Charaktere verkörperten gewissermaßen Teile seiner eigenen Persönlichkeit. Die Hexe Mac stehe für den depressiven weiblichen Teil in ihm. Eule stünde für den Teil, der sich mit der Gesellschaft irgendwie arrangiert habe. Dann gibt es zum Beispiel auch noch Werwolf Jones, der manchmal vorbeikommt, der eher so das selbstzerstörerische Party-Animal sei. Und der Kater Mock sei so der kalte und etwas unheimliche Typ in ihm. Die seien ihm alle irgendwie widerfahren. Er habe sie gemocht und dann eben weitergezeichnet. Und überraschenderweise seien die dann auch ganz erfolgreich gewesen, womit er überhaupt nicht gerechnet hatte. Die Leute sagten, sie seien schreckliche Charaktere, aber sie hätten auch einen Charme. Man mag sie trotzdem irgendwie, vielleicht weil die Leute sich auch ein wenig in diesen Figuren wiederfänden. Und zwar seien es eine Hexe und eine Katze, aber er platziere sie ja durchaus in ein realistisches Setting und da gibt es ihnen auch die Möglichkeit, sich zu entwickeln, genau wie er sich auch entwickelt.
Und du hast gerade erzählt, als die Musik lief, dass da ja auch der Simon Hanselman im wirklichen Leben so ein bisschen, also auch wirklich ein bisschen ja, extrovertiert ist, exaltiert, gern auch mal so eine Crossdresser. Hier ist die Grundstimmung ja auch doch bizarr, aber eher düster, wenn ich es richtig verstanden habe. Was erleben diese Figuren so miteinander?
Na, eigentlich nicht viel, wie gesagt. Ihre Haupttätigkeit liegt darin, nichts zu erleben, sondern rumzuhängen, diverse Drogen zu konsumieren und Eule übel mitzuspielen, was manchmal so hart an die Grenzen des Erträglichen geht. Also es ist wirklich übel, was sie mit ihm machen. Das bleibt einem mitunter das Lachen im Hals stecken. Das ist schon sehr, sehr schwarzer Humor, gepaart mit einer ganz großen Verzweiflung, die diese Figuren eben auch haben. Sie sind unglücklich, sie sind einsam, sie beamen sich dann eben weg und so ist das dann auch gezeichnet. Also die Drogenszenen, die sind so ganz grell und bunt und dann kommt wieder dieser düstere Grundton, wenn sie auf dem Boden der Realität aufschlagen. Das hat dann so eine ganz große Tragikomik. Man fühlt sich einerseits abgestoßen und dann tun sie einem auch wieder leid. Und nach dieser Mischung aus Comedy und Tragödie habe ich Simon Hanselmann auch gefragt.
Yeah, I think the best comedy comes from depression and comes from
Er sagt, die beste Comedy entstehe ja aus Depression und Dunkelheit. Seine Lieblingscomedians seien alle depressiv und er selbst sei aufgewachsen in einem verwahrlosten sozialen Umfeld aus Depression und Drogenmissbrauch. Seine Mutter versucht immer noch vom Heroin wegzukommen. Für ihn seien diese Comics eine Art Therapie. Es sei doch besser, sowas aufs Papier zu bringen, anstatt sich absorbieren zu lassen davon, von solchen Geschichten. Und diese Fiktionalisierung ermögliche ja auch einen Abstand zur eigenen Geschichte und der mache es leichter, damit umzugehen.
Step back and turn it into fiction and then it makes it a little bit easier to cope
with. Ja, extrem plausibel. Aber hat dir das so in Gänze gefallen? Also ist das trotzdem, also ist das ein Comic, den du jemandem schenken würdest, den du magst? Also hast du viel damit anfangen können?
Naja, anfangs habe ich mich mit den Geschichten ein bisschen schwer getan, weil ja wirklich zwischen diesen Drogenexzessen eigentlich nicht so viel passiert. Also es ist teilweise sehr witzig, aber eben auch wieder, es passiert nicht viel. Aber trotzdem haben die Geschichten einen Sog, weil man die Charaktere irgendwie wirklich ins Herz schließt. Also ich habe mich auch ein bisschen an Diddy und Stulle und diese Verwahrlosung erinnert. Aber es hat schon mehr Dramatik und mehr Tragik drin. Und weil man ihn zwischendurch dann auch immer wieder, wenngleich auch bei ihren ziemlich derben Späßen, hat man dann eben auch seinen Spaß zwischendurch. Bei dem sollte man auch nicht allzu zart beseitet sein und auch nicht allzu politisch korrekt denken.
Okay, also Alarmstufe Rot. Hexe Total von Simon Hanselmann. Zwei Bände sind jetzt im Avant Verlag erschienen und kosten jeweils 14,95 €.
So, Gesa.
Das war's. Ja. Das war's mit uns beiden.
Ja, denn es gibt noch eine Sendung in der nächsten Woche am Sonntag mit Thomas Böhm und Lydia Herms und dann ist Sommerpause, oder?
Ja, richtig. Also das ist einerseits natürlich furchtbar traurig, andererseits freue ich mich extrem. Endlich mal in Würde Bücher lesen, ohne
Würde altern, ohne dass einem dabei zugehört wird,
so
oder?
Ähnlich, genau.
In Würde Bücher lesen.
Und ja, wir sagen tschüss, machen Sie es gut, schönen Sommer.
Tschüss, schönen Sommer und schönen Sonntag. Wiederhören.
Tschüss.
Radio 1. Nur für Erwachsene.